Heute ist Mittwoch, der 10. Dezember. Ich bin Celi-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wir sprechen über die Abschwächung des geplanten EU-Lieferkettengesetzes. Dann geht es um die Innenminister der EU und eine Reform der Asylpolitik. Ja, und Präsident Zelensky und seine Bemühungen rund um den US-Friedensplan, darüber müssen wir auch sprechen. Zuletzt dann die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Celi-Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir starten mit der EU. Eigentlich sollte das europäische Lieferkettengesetz Konzerne weltweit stärker zum Schutz von Menschenrechten und Umweltstandards verpflichten. Ja, doch jetzt haben sich Unterhändlerinnen, also VerhandlerInnen des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten auf eine deutlich abgeschwächte Version der Richtlinie geeinigt. Ja, und das auch, bevor das Gesetz überhaupt angewendet worden ist. Dieser Schritt, das ist das Ergebnis von einem wirklich heftigen politischen Streit. Die konservative Europaparlamentsfraktion EVP, da gehören CDU und CSU auch zu, die hatten zusammen mit den rechten und den rechtsextremen Parteien die Lockerung möglich gemacht. Und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Dazu hatten sie nämlich im November diesen Jahres im EU-Parlament für die Lockerung gestimmt. Und durch diese Abstimmung war es dem Parlament dann möglich, mit den EU-Staaten über die Änderung zum Gesetz zu verhandeln. Ja, und warum ihr euch das so auf der Zunge zergehen lassen müsst, das liegt eigentlich auf der Hand. Weil zum ersten Mal eine demokratische Partei mit rechten und rechtsextremen Parteien auf EU-Ebene über ein Gesetz abgestimmt hat. Viele fürchten, dass damit der erste Schritt getan ist. Die Brandmauer, also das Bündnis aller demokratischen Parteien gegen eine Zusammenarbeit mit den extremen Rechten, wäre damit ja so ein bisschen hinfällig, könnte man sagen. Vielleicht ist es damit auch schon gekippt. Ja, wenn wir uns jetzt aber anschauen, über was da abgestimmt worden ist, die neuen Regelungen gelten jetzt nur noch für sehr große Unternehmen. Künftig sind nur noch Großunternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem jährlichen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro betroffen. Ursprünglich war das Ganze viel niedriger angesetzt, nämlich bei 1.000 Beschäftigten und 450 Millionen Euro Umsatz. Und die Abschwächung, die hat natürlich Folgen. Unternehmen, die gegen diese Regeln verstoßen, denen drohen keine zivilrechtliche Haftung mehr. Das bedeutet, dass Opfer von Menschenrechtsverletzungen auf EU-Ebene keine Klagemöglichkeit mehr haben. Auf jeden Fall nicht bei kleineren Unternehmen, sondern nur bei den wirklich großen Playern. Ja, und als Sanktion drohen Konzernen jetzt nur Geldstrafen von maximal 3% ihres weltweiten Nettoumsatzes. Zudem entfällt die Pflicht für Unternehmen, Handlungspläne für Klimaziele auszuarbeiten. Die Opposition, ihr könnt euch das vorstellen, die kritisiert das natürlich. Zum Beispiel der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken, der sagt, das war ein schwarzer Tag für Europa. Menschenrechte und Klimaschutz seien offenkundig nur noch billige Verhandlungsmasse. Obwohl dieser Kompromiss noch die formale Zustimmung des Parlaments und der Mitgliedstaaten benötigt, gilt dies in Brüssel als Formsache. Es ist also schon so gut wie beschlossen und das ist wirklich ganz schön heftig. Wir bleiben nochmal auf EU-Ebene, denn die EU-Innenminister, die haben sich getroffen in Brüssel. Am Montag, und da haben sie sich auch auf strengere Asylpolitik geeinigt. Für Deutschland war Bundesinnenminister Alexander Dobrindt vor Ort. Was sie sich da so geeinigt haben, das hören wir uns mal an.
Zentral sind dabei drei Punkte. Zum einen, dass die Außengrenzen besser geschützt werden und die Asylverfahren an den Außengrenzen verstärkt durchgeführt werden sollen. Zweite Säule, die Sekundärmigration, dass die Flüchtlinge in den Ländern, wo sie als erstes auftreten, dann auch ihre Asylverfahren durchführen sollen und deswegen auch dahin zurückgeführt werden können. Und drittens, dass wir dafür sorgen, dass es einen Solidaritätsmechanismus gibt, weil die Länder, die maßgeblich von den Erstankünften betroffen sind, nicht alleine gelassen werden, sondern durch den Solidaritätsmechanismus von den Ländern, die in Europa in der Mitte liegen, unterstützt werden.
Also der Druck auf abgelehnte Asylsuchende soll erhöht werden und Abschiebungen sollen effizienter gestaltet werden. Personen ohne Bleiberecht sollen künftig neue Pflichten erhalten. Wer nicht mit den Behörden zusammenarbeitet, muss befürchten, dass ihm Leistungen gekürzt werden. Ein zentraler Punkt ist die erleichterte Ablehnung von Asylanträgen durch eine überarbeitete Drittstaatenregelung. Mitgliedstaaten sollen Anträge leichter ablehnen können, wenn die betroffene Person in einem sicheren Nicht-EU-Land Schutz finden könnte. Dafür ist künftig keine persönliche Verbindung des Antragstellers zu diesem Drittstaat mehr nötig. Die bloße Durchreise oder ein bestehendes Abkommen ist ausreichend. Schutzsuchende könnten demnach auch in Länder abgeschoben werden, in denen sie noch nie waren. Und die Einigung macht damit auch Weg frei für Abfertigung von Asylsuchenden in sogenannten Rückführungszentren an den EU-Außengrenzen oder auch außerhalb Europas. Dobrindt zeigte sich offen für solche Zentren in Drittstaaten, erklärte aber auch, dass dies eine Mammutaufgabe sei. Ja, und außerdem haben sich die Innenminister erstmals auf eine gemeinsame EU-Liste sicherer Herkunftsländer geeinigt. Zum Beispiel steht da drauf Ägypten, Marokko, Tunesien, Indien, aber auch Bangladesch. Ja, und für Asylsuchende aus diesen Staaten soll es dann beschleunigte Verfahren geben. Teil der Einigung ist auch ein Solidaritätsmechanismus, um stark belastete EU-Länder wie Griechenland, Italien, Spanien und Zypern zu entlasten. Es ist geplant, 21.000 Schutzsuchende innerhalb der EU umzusiedeln oder alternativ 420 Millionen Euro an finanziellen Beträgen zu leisten. Deutschland kann sich laut einer Analyse der EU-Kommission jedoch darauf berufen, bereits überdurchschnittlich viele Asylverfahren übernommen zu haben. Dadurch könnten zusätzliche Verpflichtungen wie finanzielle oder sachbezogene Beiträge möglicherweise nicht zwingend notwendig werden. All diese Maßnahmen müssen noch vom EU-Parlament genehmigt werden. Menschenrechtsorganisationen, die die Pläne bereits im Vorfeld kritisiert hatten, bezeichneten das Konzept der Rückführungszentren als grausam und die vereinbarten Positionen als entmenschlichend. Ich würde es gern auch noch mit ein bisschen Meinung ergänzen. Wir reden an dieser Stelle immer darüber, wie Menschen bloß nicht Europa erreichen sollen, wie sie das Land wieder verlassen sollen. Aber die Fluchtgründe werden damit überhaupt nicht bearbeitet. Es ist menschenrechtsverletzend und Menschen daran zu hindern, hier hinzukommen, funktioniert nicht. Was funktionieren würde, wäre Solidaritätsarbeit vor Ort und dass wir über Fluchtgründe mehr sprechen und Menschen wie Menschen behandeln. Das an dieser Stelle als meine Meinung. Es geht um ein mögliches Ende im Ukraine-Krieg. Dafür hatten die USA Ende November einen Friedensplan vorgelegt. Die ursprüngliche Version des Friedensplans sorgte in der Ukraine und in Europa für viel Kritik. Das lag vor allem daran, dass sich der Plan stark an den russischen Forderungen wie den ukrainischen Gebietsabtretungen orientiert hat. Die lehnt Zelensky ja auch weiterhin ab. Und Anfang der Woche hat er dann dazu auch nochmal betont, dass es nach ukrainischem Recht, der Verfassung und dem Völkerrecht keine rechtliche Grundlage gibt, um Gebiete an Russland abzugeben. Ja, durch diese Kritik am Friedensvertrag wurde in den letzten Wochen intensiv an dem Plan gearbeitet, der wurde überarbeitet, neue Sachen wurden vorgeschlagen und jetzt hat Zelensky angekündigt, den US-Diplomaten eine überarbeitete, gekürzte Version zu übermitteln. Der Plan hatte ursprünglich 28 Punkte, jetzt soll er nur noch 20 Punkte haben. Zelensky hat auch betont, dass offen ukraine-feindliche Positionen entfernt wurden. Gleichzeitig meinte er aber, dass Gespräche mit wichtigen europäischen Partnern geführt werden müssen. Dazu gehört zum Beispiel Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premierminister Keir Starmer und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Anschließend ist er dann auch nach Brüssel gereist, um die dortigen EU-Spitzen und NATO-Generalsekretär Mark Rutte über den Stand der US-Gespräche zu informieren. Die Europäer zeigen sich besorgt und skeptisch gegenüber den von den USA geführten Verhandlungen. Gleichzeitig stecken sie in einer schwierigen Lage. Einerseits müssen sie Druck auf Washington ausüben, um eine Schwächung der Ukraine zu verhindern. Andererseits wollen sie das Verhältnis zum unberechenbaren US-Präsidenten Donald Trump nicht belasten. Expertinnen zufolge hätte ein Abbruch der Unterstützung durch den US-Geheimdienst erhebliche Auswirkungen auf die militärischen Möglichkeiten der Ukraine. Die EU hat auf jeden Fall gesagt, es gibt weiter eine umfassende Unterstützung für die Ukraine. Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen bekräftigte, das Ziel sei eine starke Ukraine, sowohl auf dem Schlachtfeld als auch am Verhandlungstisch. Ja, aber die diplomatischen Bemühungen gehen weiter. Russland verstärkte zuletzt seine Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine, unter anderem in der Region Sumy. Das bedeutet, hier ist eigentlich noch wenig geklärt. Wir brauchen Sie, die Good News. In Deutschland kommt inzwischen mehr als die Hälfte unseres Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien. Das zeigt der neue Monitoring-Bericht von der Bundesnetzagentur und dem Bundeskartellamt. Ja, vor allem Solarenergie hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt. Auch Wasserkraft und Windkraft auf See haben deutlich mehr Strom geliefert. Gleichzeitig wird immer weniger Kohlestrom produziert, unter anderem, weil weitere Kraftwerke abgeschaltet wurden. Und auch die Strompreise für private Haushalte sind im Vergleich zum Vorjahr um 4% gesunken. Für Unternehmen sogar noch etwas deutlicher um 6%. Das alles zusammen sind auf jeden Fall wirklich gute Nachrichten. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.